Hallo und herzlich willkommen bei Radio München. Reue über etwas zu empfinden, dem haftet Schuld an. Schuld, eine Entscheidung getroffen, eine Tat begangen zu haben, die sich im Nachhinein als etwas darstellt, das man nicht vorhersehen konnte. Schuld also, nicht wissend genug, nicht weise genug gewesen zu sein und verantwortlich dafür, dass die aktuelle Situation besser sein könnte, hätte man in der Vergangenheit klüger agiert. Viele Konjunktive also. Jede Entscheidung ist Agitationsraum mit Verantwortung. Jede Festlegung birgt Gewinn und Verlust. Warum aber rückwärtsgewandtes, müßiges Denken? Verhindert nicht bereits schon der Zweifel ein allumfassendes Ja zum Lebensglück? Um Rollenverständnis, Entscheidungsverantwortung und um das Jein zum Leben geht es bei Eltern, die sich mit der Bewegung Regretting Motherhood identifizieren. Den Ursprung hat sie in einer 2015 veröffentlichten Studie der israelischen Soziologin Orna Donath über Mütter, die ihre Mutterrolle negativ erleben und ihre Mutterschaft bereuen. Hören Sie Sylvie-Sophie Schindlers Überlegungen in ihrem Text Muttersein. Sprecherin Sabrina Khalil.
Was haben ein Babybauch und Manolo Blahniks gemeinsam? Beide werden in der Glamour-Welt der Stars und Sternchen liebend gerne präsentiert. Man stellt sein Schwangersein also ebenso gerne aus wie Designerschuhe. Auch auf Instagram inszenieren sich Tausende von Frauen nicht nur mit Gucci-Handtaschen, sondern in ihrer Rolle als Mama. Manche halten in trendigen Sportklamotten selbstgebackenen Kuchen in die Kamera, andere zeigen sich in Kuschelstimmung mit ihrem Kind, dem sie ein zartes Küsschen auf den Kopf drücken. Seit einigen Jahren gibt es zudem, und dieser Trend nimmt zu, sogenannte Treadwives, also Mütter, die in den sozialen Medien das klassische Rollenbild propagieren und das mit entsprechenden Fotos und Videos im Stil der 1950er Jahre Ästhetik illustrieren. Dabei wirken sie meist so, als hätten sie 10 Dosen Red Bull hintereinander getrunken. Selbstgebackenes Brot und raffinierte Bratenrezepte dürfen ebenso wenig fehlen wie Petticoat und Schürze. Die stete Botschaft? Seht her, es ist ein riesiger Spaß, sich um Haushalt, Mann und Kinder zu kümmern. Die Schattenseiten des Mutterseins, die es freilich auch gibt, haben in dieser grell ausgeleuchteten Welt der topgestylten Selbstinszeniererinnen keinen Platz. Ohnehin ist die Hemmung, sich negativ über die eigene Mutterrolle zu äußern, auch gesamtgesellschaftlich immer noch groß. Um dieses Tabu zu brechen, gibt es nun wiederum Mütter, die sich ebenso entschlossen haben, genau damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Auch sie tummeln sich auf den digitalen Plattformen, nur ohne die ewig angeknipste Bestlaune. Im Gegenteil. An Kuchenbacken ist nicht zu denken, die Bilderbücher würde man am liebsten in die Tonne treten. Stattdessen gibt es zahlreiche Geständnisse und Beichten, die inhaltlich alle auf dasselbe hinauslaufen. Wäre ich doch bloß nie Mutter geworden. Der dazu passende Hashtag heißt Regretting Motherhood. Inspiriert von dem Titel einer im Jahr 2015 veröffentlichten Studie, die Debatte überhaupt erst ins Rollen brachte. Veröffentlicht von der israelischen Soziologin Orna Donath, die Interviews mit 23 Frauen im Alter von Mitte 20 bis Mitte 70 führte. Sie alle bereuten ihre Mutterschaft. Das ist zwar nicht repräsentativ, zugleich finden sich aber unterschiedliche Studien, die bestätigen, dass es sich nicht nur um die Position einer Mikrogruppe handelt. So befragte etwa im Jahr 2016 das Meinungsforschungsinstitut YouGov über 1200 Eltern und kam zu dem Ergebnis, dass 20% der deutschen Mütter und Väter nicht noch einmal Kinder bekommen würden, wenn sie die Wahl hätten. In den Interviews mit Orna Donath machten die Frauen allerdings deutlich, dass sie, auch wenn sie ihre Mutterschaft bereuen, ihre Töchter und Söhne lieben würden. Das betonen auch die meisten Frauen, die auf Social Media unter dem Hashtag Regretting Motherhood unterwegs sind. Nun liegt nahe zu fragen, kann man es bereuen, Kinder bekommen zu haben und sie trotzdem lieben? Klingt paradox. Man könnte es umdrehen und darüber nachdenken, ob ein Kind, das lieber andere Eltern hätte, seine Eltern trotzdem liebt. Vielleicht ist das so. Vielleicht auch nicht. Das mit der Liebe und was sie eigentlich sei, ist ohnehin so eine Sache. Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Liebe sprechen? Es soll den betroffenen Frauen nicht unterstellt werden, sie würden ihre Kinder nicht lieben. Dennoch, was wäre, wenn das stimmte? Dürfte man überhaupt so weit gehen, sich dazu zu bekennen? Oder ist das nicht das tatsächliche Tabu? Grundsätzlich leben wir in Zeiten, in denen Lüge und Propaganda regiert. Daher darf es ruhig mehr darum gehen, ehrlich zu sein, vor allem sich selbst gegenüber. Allein neigen wir nicht alle dazu, stets nach einer annehmbaren Auslegung zu suchen für unser Verhalten? Insofern ist es durchaus möglich, dass manche Frauen, die ihre Mutterschaft bereuen, ihr soziales Ansehen retten wollen und auch ihr Selbstbild, indem sie die ungebrochene Liebe zu ihrem Kind beteuern, obwohl diese gar nicht existiert. Dass Mütter ihr Kind lieben müssen, ist so etwas wie ein Gesetz. Es scheint, als hätten sie ohnehin keine andere Wahl. Der Mythos der liebenden Mutter ist so wuchtig, dass wohl keine Mutter einfach daran vorbeileben kann. Das mag sich bisweilen wie ein Ballast anfühlen, den ein Vater weit weniger zu tragen hat. Männern ist es auch heutzutage gestattet, das eigene Kind aufgrund von Karriere und Job zu vernachlässigen. Ein distanziertes Vater-Kind-Verhältnis wird von der Gesellschaft kaum beargwöhnt. Indes darf bei Müttern bloß kein Verdacht aufkommen, sie würden sich, egal wie der Beruf sie fordert, nicht genug ums Kind kümmern. Ein geschichtlicher Blick zurück zeigt allerdings, dass Mutterschaft durch viele Jahrhunderte hindurch keineswegs derart aufgeladen war. Die Mütter der Antike hätten überhaupt kein Problem damit gehabt, sich von ihrem Kind loszusagen. Das zeigt beispielsweise die bekannte Ödipus-Sage. Kaum lag er zum ersten Mal in den Armen der Amme, wurde Ödipus entrissen und ausgesetzt. Mutter Jukaste und Vater Laios wollten mit ihrem Neugeborenen nichts zu tun haben. Der Grund? Das Orakel von Delphi hatte vorhergesagt, ihr Sohn werde großes Unheil über die Familie bringen. Ödipus' Schicksal war kein Einzelfall. In der griechischen Mythologie wimmelte es nur so vor Kindern, die sich selbst überlassen wurden. Die Sagenwelt aber war keine krude Fantasterei, sondern spiegelte die Realität im alten Griechenland wider. Die griechischen Patriarchen entschieden über Tod oder Leben. Wurde ein Säugling als nicht lebenswert erachtet, brachte man ihn um. Meistens traf es die Mädchen. Kein Wunder also, dass Mütter sich keine Gefühle erlaubten. Weil sie befürchteten, ihr Kind könnte am nächsten Tag schon tot sein, unterdrückten sie ihre Mutterliebe. Auch sonst blieb ihnen kein Raum, sich emotional auf ihr Kind einzulassen. Kaum hatten sie ihre Funktion als Gebärmaschine erfüllt, im Durchschnitt hatte jede Frau 10 Geburten, mussten sie die Kinder bzw. die Knaben dem Vater überlassen. Die Erziehung blieb in seinen Händen, unterstützt wurde er dabei von männlichen Sklaven. Am liebsten hätten die alten Griechen wohl komplett auf Frauen verzichtet. Sex hatten die Männer mehrheitlich ohnehin lieber mit Jünglingen. Auch das Kinderkriegen hätten sie gerne selbst erledigt. Man denke an die Do-it-yourself-Geburten, wie sie beispielsweise Göttervater Zeus praktizierte, der Athene angeblich aus seinem Scheitel gebar. Wen wundert es da, dass viele Frauen der Antike mit der Mutterschaft nichts am Hut hatten? Oder mit Euripides Medea gesprochen, lieber 3-mal stehen im Schildgedräng, als 1-mal niederkommen. Im Mittelalter war man regelrecht vernarrt in das Thema Mutter und Kind. 400 Jahre lang, beginnend im 13. Jahrhundert, folgten die Maler dem Geschmack der Massen und pinselten deren liebstes Motiv auf die Leinwand, Madonna und das Jesuskind. Maria prägte das Ideal der selbstlos liebenden, aufopferungsvollen Mutter. Ihrem Vorbild zu folgen, war jedoch reines Wunschdenken. Die Lebensbedingungen waren so hart, dass ein idyllisches Mutterdasein ausgeschlossen war. Wegen der hohen Kindersterblichkeit fast jedes zweite Kind starb, verkümmerte die Mutterliebe. Auch im 18. Jahrhundert war man immer noch meilenweit entfernt von einer Mama, die blumig duftenden Weichspüler verwendet und Pausenbrote schmiert. Frauen kümmerten sich kaum um ihre Nachkommen. Sie sicherten ihre Existenz durch harte Arbeit oder gingen ihrem Vergnügen nach. Etwa 95% aller Mütter weigerten sich, ihre Säuglinge selbst zu stillen, sondern gaben sie an Ammen ab. In Paris häuften sich die Berichte über verwahrloste Kinder. Viele Neugeborene starben an Vernachlässigung. Im Jahr 1762 erschien der Roman »Emile oder über die Erziehung« von Jean-Jacques Rousseau. Darin postulierte der französische Philosoph die Grundlagen einer neuen Weltanschauung, die der Aufklärung, und sprach zudem der Mutter eine große Bedeutung zu. Die enge Mutter-Kind-Bindung wurde von nun an zu einem Muss. Kritikerinnen wie die französische Philosophin Elisabeth Badinter sehen die von Rousseau propagierte Bindung heute allerdings als Mittel zur Unterdrückung emanzipatorischer Impulse. Die Pille veränderte in den 1960er Jahren schon bald die Einstellung zur Mutterschaft. Frauen entschieden sich reihenweise gegen Nachwuchs und für den Beruf. Insbesondere Feministinnen lehnten sich gegen die Mutterschaft auf. Sie sei Ursache für Ungerechtigkeit und Unterdrückung. In den 70er und 80er Jahren kamen wieder mehr Kinder zur Welt. Die Mütter steckten schon damals in einem Dilemma, das sich bis heute nicht geändert hat. Sie wollten dem Ideal der liebenden Mutter, die immer für ihre Kinder da ist, entsprechen und außerdem berufstätig sein. Kind plus Karriere, das muss laufen. Allein, es läuft eben nicht so glatt, wie man es gerne hätte. Regretting Motherhood ist ein nächster Beleg dafür. Dass darauf mit viel Empörung und Unverständnis reagiert wird, zeigt, dass es umso wichtiger ist, darüber zu sprechen. Es tut nicht nur jeder Einzelnen, sondern einer ganzen Gesellschaft gut, sich von dem Ballast des Tabus zu befreien. Nur, wer denkt an die Kinder? Und zwar nicht nur an die, deren Mütter ihre Mutterschaft bereuen, sondern auch an die, deren Mütter ihre Mutterschaft stolz ausstellen. Das eine wie das andere ist nicht nur, aber auch ein Social-Media-Phänomen. Und sowohl dort wie da werden Kinder nicht gefragt, ob sie überhaupt derart exponiert werden wollen. Selbst wenn das nur anonymisiert der Fall sein sollte, trotzdem bleibt, dass Frauen, die sich wesentlich und noch dazu öffentlich über das Muttersein oder auch das Nicht-Muttersein wollen identifizieren, das auch auf Kosten der Kinder tun. Der Schritt zur Instrumentalisierung ist da nicht weit. Auch weitere Wunden werden geschlagen. Die Entdeckung, dass man nicht gewollt ist, dürfte jedes Kind schwer erschüttern. Frauen, die ihre Mutterschaft bereuen, sprechen oft darüber, dass sie sich wie festgenagelt fühlen, weil man ein Kind ja nicht einfach zurückgeben kann. Als belastend schildern sie auch, dass das Leben nun nicht mehr weitergehen würde wie zuvor. Man mag einwenden, dass man das doch vorher wissen könne, was mit einem Kind auf einen zukommt. Tatsächlich aber kann man es wohl erst dann wissen, wenn man es selbst erlebt. Nebenbei bemerkt, so ist es eigentlich mit allen Situationen, die das Leben bereithält. Das ist keine Rechtfertigung, denn tatsächlich wäre viel gewonnen, wenn man nicht leichtfertig an das Thema Kinderkriegen rangeht. Warum überhaupt Kinder bekommen? Für die Philosophin Simone de Beauvoir gibt es nur einen Grund. Ein Kind müsse zwingend, Zitat, um seiner selbst willen und nicht um hypothetischer Vorteile willen gewollt werden, schreibt sie in ihrem Werk Das andere Geschlecht. Andernfalls würde es instrumentalisiert. Dem schließt sich der Kinderrechtler Eckehard von Braunmühl in seinem Buch Zeit für Kinder an. Wolle man etwa ein Kind, um seinen Ehrgeiz zu befriedigen, solle man besser darauf verzichten. Es sei auch kein Kuscheltier oder sonst wie dazu da, um emotionale Bedürfnisse von Erwachsenen zu erfüllen. Wer Nachwuchs in die Welt setzt, sollte das also ausschließlich unter der Prämisse der Selbstlosigkeit tun. Sozusagen, damit das Leben weitergeht. Sind die zunächst kleinen, auf Fürsorge angewiesenen Wesen doch von Anfang an ein eigener Mensch, der nicht den Eltern, sondern ausschließlich sich selbst gehört. Das ist ein schöner, ein würdevoller, allerdings kein unbedingt populärer Gedanke. In zig Artikeln und Büchern, die sich mit dem Thema beschäftigen, werden regelrechte Listen mit Gründen erstellt, die für Kinder sprechen. Das ist auch deshalb befremdlich, weil damit das Kind zu einem Produkt degradiert wird, für das geworben werden muss. Erwartbar sind sicher Argumentationen, wonach das Leben mit Kindern glücklicher würde und aufregender. Ähnliche Versprechen findet man allerdings auch bei Anbietern von Trekking und anderen Abenteuerreisen. Apropos Freizeitgestaltung, Mutter- und Vaterschaftsurlaub werden ebenfalls angepriesen als verlockende Auszeit. Und überhaupt, es werde, wie eine Mama-Bloggerin schreibt, endlich Zeit, etwas Neues zu erleben. Zugleich würden Kinder einem ermöglichen, die Welt der Babyartikel zu entdecken. Strampler, Schnuller, Kinderwägen, Fußsäcke, Flaschenwärmer. Man dürfe ein Kinderzimmer nach Lust und Laune einrichten und das Kind so einkleiden, wie es einem gefällt. Ja, sie meint das ernst. Bleibt zu hoffen, dass das für werdende Eltern keine ernstzunehmenden Beweggründe sind. Dass im Nachhinein wenige Erwachsene begründen können, warum sie Eltern geworden sind, könnte auch damit zusammenhängen, dass es meistens auf keinem bewussten Entschluss fußt. Das wiederum könnte auch als Argument dienen, es liege eben in der Natur des Menschen, es sei gar seine Aufgabe, Nachkommen zu zeugen. Oder handelt es sich um eine Sehnsucht, die ganz selbstverständlich in uns angelegt ist und nach Erfüllung drängt? Wem das als Erklärung genügt, der sollte allerdings bedenken, dass er dem Menschen die Freiheit abspricht, sich entscheiden zu können und damit auch seine Würde, wie es Max Frisch in seinen Tagebüchern darstellt, denn die eben liege in der Möglichkeit zur Entscheidung. Außerdem bliebe, dass Kinderlose dann in den unschönen Verdacht gerieten, unnatürlich zu sein. Nochmal, niemand, der Mutter wird oder Vater, kann vorher wissen, wie es sein wird. Man kennt ja nicht mal den Menschen, der da geboren wird. Letztlich ist es die große Unbekannte. Man kriegt es nicht zu fassen. Das wiederum führt dazu, das Kinderkriegen mit Mythen zu beladen und damit auch das Kind. Ohnehin wird es mit allem belastet, was außerhalb seiner selbst liegt. Um es klar zu sagen, es ist nicht dafür da, Erwartungen der Eltern zu erfüllen und schon gar nicht ihrem Leben einen Sinn zu geben. Und doch können viele Mütter und auch Väter von ihren Erwartungen nur schwer loslassen. Es liegt nahe, dass auch das Phänomen Regretting Motherhood darauf fußt. Das Kind wird mit zig Wünschen beladen, die sich dann nicht erfüllen. Man drängt es in irgendeine Erzählung hinein, in die es nicht passt. Und auch die Mutter nicht. Anders gesagt, wer keine Selbsttäuschungen aufbaut, kann nicht enttäuscht werden und muss demzufolge auch nichts bereuen. Von dem Dichter Khalil Gibran ist dieses treffliche Zitat überliefert. Deine Kinder sind nicht deine Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch dich, aber nicht von dir. Obwohl sie bei dir sind, gehören sie dir nicht. Zitat Ende. Das Kind ist da, weil es da ist. Es ist, mit Albert Schweitzer gesprochen, das Leben will inmitten von Leben, das Leben will. Alles, was zu tun ist, ist es zu bejahen. Ein anderes Wort dafür ist Liebe. Wahr bleibt aber auch, wenn sie fehlt, kann man sie nicht erzwingen. Und darüber sollte gesprochen werden, offen und ehrlich.
Sie hörten Sylvie-Sophie Schindlers Überlegungen zur Bewegung Regretting Motherhood, Sprecherin Sabrina Khalil. Sylvie-Sophie Schindler ist Philosophin und freie Autorin. Sie betreibt den YouTube-Kanal Das Gretchen, auf Telegram Gretchens Dorf und ganz neu auf ihrem YouTube-Kanal Gretchen entschwärzt. Mein Name ist Eva Schmidt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und Abend. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio München. Ciao, Servus.